NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Mai 1681. Der Todestag des spanischen Dramatikers Pedro Calderón de la Barca.
Hoch über seinen Geschöpfen thront Gott in Glanz und Erhabenheit. Der Herr des großen Welttheaters. Als Regisseur betätigt er sich selten. Er behält den Überblick, verteilt die Rollen und legt das größte Geschenk, das er zu vergeben hat, oben auf. Die Freiheit. Jeder gestalte sein Schicksal selber.
Eine Rolle kann dich heben. Und ist dann das Spiel geschlossen, speist an meiner Seite zur Nacht, wer es am besten hat gemacht. Und getreu und unverdrossen, seiner Rolle Geist erschlossen.
Gott ist die allumfassende Macht. Es ist die Grundlage, die immer präsent ist, in der der Mensch Sicherheit findet.
Helmut Jacobs ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und Kenner der spanischen Literatur.
Es findet sich auch manchmal der Ausruf in den Stücken Dios, Dios, also es ist die Anrufung an Gott, aber es ist eben immer diese allumfassende Instanz.
In so profundo seno, e al despertar exclame.
Alguno que yo quería ha muerto.
Das 17. Jahrhundert in Spanien gilt als das goldene Zeitalter.
Man könnte fast sagen, die Hälfte von Europa gehört Spanien, halb Italien. Dann natürlich die Kolonien in Amerika, und Spanien war die führende Weltmacht in dieser Zeit.
Zwar sind die Niederlande für Spanien bereits verloren, als der Stern des Dichters Calderón de la Barca aufgeht. Und die Seeschlacht gegen England endet mit einer Niederlage. Aber es sieht ganz so aus, als hätten die Künste unter Philipp dem Großen, wie er genannt wird, umso bessere Chancen. Sie tragen zum Ruhm der Krone auf ihre Weise bei. Der König erfreut sich an prachtvollen Festen, umgibt sich mit Künstlern, die den Glanz noch vermehren. Der Maler Velázquez ist einer der berühmtesten.
Das war ein sehr kunstinteressierter Herrscher, machtbewusst. Und er hat ja auch Calderón sehr gefördert. Er hat also Calderón zum Hofdichter gemacht.
Ein König, der selber malt, Stücke schreibt und als Schauspieler auftritt. Bei ihm steht kein persönlicher Ehrgeiz dahinter. Er ist der stolze Regent eines Volkes, dem alles Theatralische, jede Leidenschaft, die mit Pathos hervorbricht, ein tiefes Bedürfnis ist.
Dem König muss man Vermögen und Leben geben.
Ein Genius wie Calderón kann einem Herrscher wie Philipp IV. Nicht lange verborgen bleiben. Der Dichter, nachdem er in jungen Jahren die Mühen der Ebene hinter sich gebracht hat, verdankt dem König seine Ämter und seinen Ruhm.
Aber die Ehre ist Eigentum der Seele. Und die Seele gehört Gott.
Calderón hat ja nun verschiedene Phasen durchgemacht. Er hat ja zunächst mal sich durchgeschlagen mit dem sogenannten Choraltheater. Die Corrales waren Höfe in den Madrider Häusern, die wurden als Theater genutzt. Jeder konnte kommen, der bezahlte, was eben auch ökonomisch wichtig war für die Theatertruppen und auch für die Autoren.
Später dann, im Glanz der königlichen Gunst, lässt sich Calderón auf so berauschende wie abgründige Themen ein.
Was ist das Leben? Ist das Leben ein Traum?
Jedes Mal ein Griff nach den Sternen.
Du rastlos Ungeheuer, aus Erde, Wasser, Luft und Feuer, in ew'gen Wandelungen, des Universums Werkstatt kühn entrungen, ein Wunder wie kein zweites noch die Himmel kennen, und um mit einem Worte dich zu nennen, du Welt.
Die Themen sind Grundthemen, sind essentielle Lebensfragen. Die berühren die Liebe, das Verhältnis von Mann und Frau, die berühren Machtprobleme, zum Beispiel das Verhältnis zwischen dem König und seinen Untertanen. Ist die Realität das, was ich wirklich sehe, oder ist es vielleicht das, was ich mir vorstelle, das, was ich mir erträume?
Mit 35 Jahren schreibt Calderón sein bis heute berühmtestes Stück, Das Leben, ein Traum. Das irdische Dasein ist Schein. Zum Sein in Gott erwacht der Mensch erst durch den Tod.
Was ist Leben? Hohler Schaum. Ein Gedicht, ein Schatten kaum. Wenig kann das Glück uns geben, denn ein Traum ist alles Leben und die Träume selbst ein Traum.
Mit 75 Jahren macht er die Bühne zum Sinnbild für die Welt. Er lotet philosophische Tiefen aus, erzählt dabei zugleich schlüssig und lebendig.
Und da dieses ganze Leben eben nur ein Schauspiel vorstellt, oh, so wurde dem wie jenem Nachsicht hier wie dort zum Lohne.
Es gibt im 17. Jahrhundert einfach auch sehr große Zweifel am Lebenssinn. Es ist eine Zeit der Unruhe, der Kriege, der sozialen Bewegungen. Es ist eine Gesellschaft der Gegensätze, der Kontraste. Diese vielen Widersprüche, die eigentlich uns ja auch in unserer Gesellschaft nach wie vor beschäftigen, das ist das große Thema von Calderón.
Als das mittlere von 5 Kindern wird Pedro Calderón de la Barca am 17. Januar 1600 in Madrid geboren. Er entstammt einer kastilischen Adelsfamilie, der Vater ist königlicher Beamter, die Mutter eine Adlige aus Mons im Hennegau, den spanischen Niederlanden. Beide Eltern sterben, als Pedro noch ein Kind ist. Erzogen wird der Sohn bei den Jesuiten. Frühe Erfolge bei Dichterwettbewerben. Der Volkspoet Lope de Vega würdigt seine Leistung.
Er hat schon im zarten Alter die Lorbeeren errungen, die Zeit sonst erst weißem Haar gewährt.
Wenige Jahre später wird Calderón Hofdichter. Für die Ehre seines Königs zieht er sogar in den Krieg. Und nachdem er eine schwere Krankheit überstanden hat, entschließt er sich, Priester zu werden und auf das Schreiben zu verzichten. Es bleibt nicht dabei. Ein Leben lang ist Calderón mit ganzem Herzen vor allem Dichter. Er stirbt hochgeehrt am Pfingstsonntag 1681. An die 120 Stücke aus seiner Feder sind erhalten.
Es ist eine besondere Art von Literatur, die ganz typisch ist für das spanische goldene Zeitalter. Es ist eine Literatur, die also alle Bildung in sich aufnimmt. Calderón repräsentierte schon ein, ja, ich will nicht sagen geistliches Theater, aber vergeistigtes Theater.
Ein pralles Dichterleben, das Gebete kennt und Waffenlärm, schwere Sorgen und strahlende Triumphe. Bis ins hohe Alter wird Calderón geschätzt. Seine Dichtungen sind allgegenwärtig am spanischen Hof. Und doch fällt es schwer, hinter dem gewaltigen Werk und den Ämtern den Menschen zu entdecken. Keine persönlichen Zeugnisse, keine Briefe, nichts. Wir hören seine Stimme wie aus weiter Ferne. Sein Gesicht bleibt verborgen.
Mir geht es ganz genauso. Also ich kann Calderón als Person eigentlich nicht erfassen. Es gibt viel zu wenig Informationen über ihn.
Helmut Jacobs.
Es ist ein bisschen vergleichbar mit Shakespeare. Also da kann man sich diese Person eben auch nicht vorstellen. Selbst über Cervantes weiß man eigentlich eine ganze Menge. Aber über Calderón als Person, das ist ein weißes Blatt für mich.
Umso deutlicher rückt die Bühne ins Blickfeld. Der magische Raum, der ihn inspiriert.
Das Hoftheater hatte eine repräsentative Funktion. Es sollte also die Feste des Königshofes in jedem Fall verschönern. Calderón war bemüht, Stoffe darzubieten, in denen man auf eine indirekte Weise, könnte man sagen, auch den König und den Hof wiedererkennen konnte. Es war ein Theater mit Kulissen, mit Ausstattung, mit Musik. Ein Wunder konnte so inszeniert werden. Es gab regelrechte Bühnenmaschinen.
Gar nicht aufwendig genug kann man sich das Theaterspektakel vorstellen. Ob im Saal oder in den Sommerresidenzen im Freien. Nachgeahmte Naturgewalten rasen über die Köpfe des Publikums hinweg. Donner und Blitz, Sturm und Regen, Erdbeben sogar. Wasserspiele als Gestaltungsmittel sind von großer Bedeutung. Fantastische Figuren beleben die Szene.
Das Theater hat alle Bereiche des menschlichen Lebens abgedeckt. Das heißt nicht nur die realen und realistischen, sondern auch die imaginären. Das Theater erlaubte es auch den Menschen, sich in imaginäre Welten hineinzuträumen. Und auch die heiligen Stücke dienten dazu, den Glauben zu unterstützen, indem man ihn sichtbar machte.
Im katholischen Spanien gilt es, den Augen zu predigen, wie die Jesuiten es machten, von denen Calderón erzogen worden war.
Dazu bediente man sich aller Mittel. Dazu bediente man sich auch Maschinen, die also Wunderbares suggerierten, indem Schauspieler einfach über die Bühne flogen oder es wirkte so, als würde jemand fliegen. Und im Gegensatz zu heute muss man sich das also nicht so vorstellen, dass die Leute also im Anzug hingingen und die ganze Zeit ruhig da saßen, sondern das war ein gesellschaftlicher Treffpunkt. Das war ein Amüsement, das war etwas, wo man hinging, um etwas zu erleben, um miteinander zu lachen. Es war ein Theater der Wirkung, in jedem Fall.
In späteren Jahrhunderten haben in Deutschland vor allem die Romantiker viel Freude an Calderón. Am nachhaltigsten legt sich der Dichter E.T.R. Hoffmann für den Spanier ins Zeug. Er inszeniert in Bamberg einige seiner Stücke und schreibt einen flammenden Artikel für die Berliner Zeitschrift Die Musen.
Die Bahn ist nun einmal gebrochen. Und es wäre ein verstocktes Beharren bei dem gewöhnlichen Theaterschlendrian, wenn mehrere Bühnen sich nicht entschließen sollten, den in Bamberg mit glücklichem Erfolg gemachten Versuch zu wiederholen.
In Spanien wird er bis heute gespielt. Hierzulande interessiert sich vor allem die Literaturwissenschaft für den Dichter. Er wird gelesen und interpretiert.
Ich würde mir wünschen, dass man Calderón wiederentdeckt, weil ich glaube, dass er uns heute sehr viel sagen könnte. Zum Beispiel Aspekte der Gender-Thematik, das spielt auch bei ihm eine große Rolle, das Spiel mit Geschlechterrollen, etwas sehr Modernes, was sich für eine Inszenierung natürlich sehr gut eignet in unserer Zeit.
Tatsächlich ist Calderón auf aktuellen deutschen Spielplänen kaum noch zu finden.
Spielt ihn doch mal, dann kann man auch sehen, wie gut er ist.
Vehement hat sich der deutsche Großmeister in Weimar, Johann Wolfgang Goethe, für Calderón eingesetzt. Lobeshymnen in großer Zahl sind überliefert. Und natürlich hat er Stücke des Kollegen im Weimarer Hoftheater zur Aufführung gebracht.
Auf jedem Jahrmarkt getraue ich mir mit Calderons Stücken der gebildeten und ungebildeten Masse das höchste Vergnügen zu machen.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschey an Pedro Calderón de la Barca, der am 25. Mai 1681 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.